SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light, der magische Fluch, von Freya Mask. Folge 14. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 20. Edwin wollte Robin folgen. Das wollte er wirklich. Er stand an der Haupttreppe, als er den Mut verlor und seine Füße ihn stattdessen in die Bibliothek beförderten. Vor 2 Tagen, als er mit blutenden Händen ohne seine Schnur ein Inferno geknüpft hatte, hatte er geglaubt, doch zumindest ein bisschen Schneid zu besitzen. Er hatte sich eindeutig geirrt. Sich zu verstecken passte wesentlich besser zu ihm. Als Robin hereinkam in Reisekleidung und mit seinem Gepäck in den Händen, als weigere er sich, irgendetwas davon auch nur dem Bediensteten von Edwins Familie anzuvertrauen, hatte Edwin sich in einem der Sessel eingeigelt und versuchte sich einzureden, dass er nicht zitterte. Er blickte auf, als Robin eintrat, und stieg hastig aus dem Sessel. Was auch immer das hier war, Streit oder Verzeihen oder Lebewohl, er wollte dafür aufrecht stehen. Edwin sah, dass Robin ihm Abstand lassen wollte. Dann sah er den Augenblick, in dem Robin das Kinn anspannte, das Bedürfnis überwand und sich in Edwins persönliche Distanzzone drängte. Es war so eindeutig ein Angriff, dass Edwin sich nicht dafür schämte, einen Schritt zurückzuweichen.
»Du wolltest mir das antun?« fragte Robin ohne Umschweife. »Mich vergessen lassen?«
»Also kein Verzeihen.«
»Nein«, sagte Edwin. »Ich meine, ich hatte es ursprünglich vor, ja. Aber ich habe es mir anders überlegt.«
»Wann?«
»Nein, ich will es nicht wissen.«
Robin holte Luft. »Du sagtest, bei Leteminze gäbe es ein Limit, wie weit zurückliegende Dinge sie auslöscht. Wie lang ist es?« Mit Fragen konnte Edwin umgehen. Fakten.
»In ihrer stärksten Wirksamkeit kann sie nur etwa 14 Tage abdecken. Bei dieser Stärke wird sie ungenau. Es gibt weitere Faktoren. Es ist jetzt 9 Tage her.«
»Ja«, fuhr Edwin ihn an.
»Ja, ich könnte es immer noch tun. Willst du darauf hinaus? Ich werde es nicht tun.«
Wann hatte er es sich anders überlegt? Er konnte es nicht genau sagen. Ihm war erst bewusst geworden, dass er seine Meinung geändert hatte, als der Fluch verschwunden war, als er sich dem Ausmaß seiner eigenen Erleichterung hatte stellen müssen. Wenn der 2. Versuch fehlgeschlagen wäre, wenn er Robin stattdessen getötet hätte, wäre ein Teil von Edwin ebenfalls gestorben. Und Edwin hatte keine Ahnung, wie er mit diesem Wissen umgehen sollte. Es fiel nirgendwo in den indizierten Katalog seiner Erfahrungen.
»Ich will gar nicht erst von Belinda und den anderen und ihrem verdammten Spiel anfangen. Aber ich dachte wirklich, du wärst anders. Wie konntest du es auch nur in Erwägung ziehen?«
Edwin sagte mit Bedacht, »Wie war deine Landhausgesellschaft, Robin? Hattest du eine gute Zeit? Irgendjemand Neuen kennengelernt? In dieser Scharade spiele ich übrigens die Rolle deiner geliebten jüngeren Schwester. Wirst du mich anlügen?« Er sah, dass er ins Schwarze getroffen hatte und nutzte den Vorteil.
»Es gibt nicht viele von uns. Wir bewahren unsere Geheimnisse, wenn wir müssen. So bleiben wir in Sicherheit, halten unsere Welt getrennt von...«
»Von meiner Welt?« sagte Robin. »Ich war ein Aktenfehler. Und dann bin ich nicht in meiner Schublade geblieben, aber es spielt keine Rolle. Zumindest bin ich eine faszinierende Monstrosität.«
»Willst du, dass ich behaupte, ich fände dich nicht interessant?«
konterte Edwin.
»Das wäre gelogen. Dass du immer noch Visionen hast, natürlich ist das interessant. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen.«
Robin lachte kurz auf.
»Ha, das kümmert mich nicht. Ich finde dich faszinierend, schon seit der Schneeflocke.«
Irgendwie klang es wie eine Beleidigung.
»Was mich kümmert ist, dass du mich hierher mitgenommen hast, um mich danach wegzuwerfen. Als sei ich ein Stein in deinem Schuh, den man in aller Eile entfernen müsste. Und dann stellte sich heraus, dass ich ein seltener Stein war, der es wert war, näher untersucht zu werden und ihn an einer Stelle aufzubewahren, wo du ihn sehen konntest und ihn hin und wieder zu streicheln, seinen Nutzen zu erwägen. Der Kommentar übers Steinesammeln war Salz in der Wunde aus seiner Kindheit, die Bell beim Frühstück wieder geöffnet hatte. Und Edwin erkannte, endlich aber zu spät, Robins Wunde, die ihrerseits freigelegt worden war. Genauso hatten die Blythes ihren Erstgeborenen schließlich immer betrachtet. Eine Sammlung von Teilen, die man benutzen konnte. »Das ist nicht so«, sagte Edwin, die Stimme dünn vor Verzweiflung. »Ich, Robin, das ist nicht, es geht nicht nur um das Hellsehen. Versprochen.« »Wirklich? Du willst nicht einmal, dass ich versuche, es außerhalb deiner Aufsicht anzuwenden? Und du kannst ganz gewiss nicht jedes Mal dabei sein, wenn es passiert. Ach, wahrscheinlich sollte ich damit aufhören, meinen eigenen Geist kontrollieren zu wollen und einfach weiterhin zulassen, dass es mich jeden Augenblick unterbrechen kann. Einfach alles aufschreiben und die Notizen an deine geschätzte Vereinigung schicken? Selbst wenn es um Dinge geht wie...« Robin bewegte die Hand zwischen ihnen. Farbe in den Wangen. Edwin überlief es kalt. Das hast du gesehen? Wann? Ehe wir... Die Kälte wurde stärker. Hast du deshalb... Er konnte den Satz nicht beenden. Nein, sagte Robin. Glaubst du etwa, ich würde so etwas einfach akzeptieren? Blindlings mitmachen? Tust du das denn nicht? Hörte Edwin sich selbst sagen. Bei Dingen mitmachen? Ich habe auf jeden Fall mitgemacht, als du mich geküsst hast. Noch eine Art, wie ich dir nützlich sein konnte. Gatlings Nachfolger zu vögeln, weil du ihn nicht haben konntest. Blut wich aus Edwins Gesicht. Er spürte es, als hätten kalte Hände über seine Wangen gestrichen. Was? Robins Miene veränderte sich bereits. Er rieb sich mit beiden Händen das Gesicht, und als er sie sinken ließ, sah er reumütig aus. Nein, das war ganz und gar nicht gerecht. Es tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint. Es ist nur... Er seufzte. Ich sollte gehen. Es ist besser so. Ich hole Mord und wir gehen. »Nehmt das Automobil«, sagte Edwin. »Lasst es am Bahnhof stehen. Wir lassen es von jemandem holen, oder auch nicht.« »Weißt du, ich habe nicht vor, irgendjemandem eure Geheimnisse zu verraten«, sagte Robin. »Und Mordy ebenso wenig. Nicht, wenn ich sie bitte, es mir zu versprechen. Ich werde beim Amt um Versetzung bitten, wie ich es ursprünglich wollte.« Wer auch immer hinter dem Vertrag her ist, sollte inzwischen erkannt haben, dass ich keinen Schimmer habe, was Gatling damit angestellt hat. Ich werde zurück in mein altes Leben verschwinden und mich tatsächlich um meine Familie kümmern, anstatt davonzulaufen. »Ich weiß nicht, ob du so leicht verschwinden kannst«, sagte Edwin. »Soweit wir wissen, bist du immer noch ein Hellseher. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack.« Er versuchte sich vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn sie Robin die Erinnerung genommen hätten und Robin dennoch weiterhin die Visionen gehabt hätte. Er hätte wahrscheinlich gedacht, er verliere den Verstand. »Immer noch ein faszinierendes Objekt«, sagte Robin resigniert. »Ich meine nur, dass meine Welt dich trotzdem wiederfinden könnte.« »Dann werde ich damit fertig.« Edwin wollte ihn anfahren, verlangen, dass Robin seine Hilfe annahm, dass Robin mitmachte, herkam und sich studieren ließ, herkam und sich streicheln ließ. Edwin reckte das Kinn und schaffte es, seine übliche Kälte auszustrahlen. »Du hast recht. Es ist besser so. Robin streckte die Hand nach Edwins Arm aus, doch Edwin war ausgelaugt von der Anstrengung, ruhig zu bleiben. Er dachte nicht nach, er zuckte einfach zurück. »Tu das nicht. Berühre mich nicht. Bitte.« Eine lange, lange Pause entstand. All die Anspannung, die nachzulassen begonnen hatte, war schlagartig zurückgekehrt, als wäre der Raum die Schnur eines Fadenknüpfers gewesen, dessen Hände plötzlich auseinandergezerrt wurden. Ein Klumpen des Elends bewegte sich in Edwins Kehle auf und ab. »Genau, was du willst«, sagte Robin, als löse er ein Rätsel. »Aber nicht, was du wirklich willst.« Es war gerade wahr genug, dass Edwin nicht erklären konnte, in welcher Hinsicht es falsch war. Robin sah traurig aus, nicht einmal wütend. Edwin wollte einen Zauber knüpfen, der alles auflösen würde, es auf Atome und Grundkräfte herunterbrach, damit er diesen Gesichtsausdruck nicht mehr sehen musste. Robin fragte, »Magst du mich denn überhaupt?«
Ja.
Er bekam das Wort fast nicht heraus, weil plötzlich eine Erinnerung in ihm aufstieg. Er und Hawthorne hatten sich gezankt, aber sie hatten wenige echte Auseinandersetzungen gehabt. Edwin wollte, dass jeder Konflikt so bald wie möglich endete. Jack hatte offenbar in einem Haus leben wollen, das aus kleinen Sticheleien und Spott bestand. Am Ende hatten sie tatsächlich gestritten. Kurz und scharf, wie eine Faust zwischen die Rippen. Es hatte nichts damit zu tun gehabt, dass sie hätten zusammenbleiben wollen. Sie wussten beide, wie schlecht sie zueinander passten. Abgesehen davon, dass Edwin so wenig Magie besaß, dass Jack sich einreden konnte, er sei der magischen Welt vollständig entkommen. Und Jack war auf seine eigene, raue Art vertrauenswürdig. Und manchmal sah er Edwin beinahe so an, als sei dieser schön. Und manchmal beleidigte er Edwins Geschwister mit atemberaubender, hämischer Unbekümmertheit. Dennoch hatte die Trennung sich angefühlt, als befreie man seine Kleidung aus einer Brombeerhecke. Edwin war so verletzt gewesen, dass es ihn vollkommen aus der Bahn geworfen hatte. Auch er hatte diese Worte gesagt, oder etwas sehr Ähnliches. »Magst du mich denn überhaupt?« Jack hatte sein grausames Lachen gelacht. »Wenn ich dich jemals mochte, dann weiß ich nicht mehr, warum.« Er hatte auch andere Dinge gesagt. Er besaß einen verheerenden Blick für die Schwächen anderer. Den hatte Jack Elston wirklich. Und während der Monate, die sie unklugerweise zusammen verbracht hatten, hatte Edwin in Jacks fähigen Händen die Selbstbeherrschung verloren und ihm beinahe alles gezeigt, was es zu sehen gab. Robin war kein bisschen so. Robin hatte ein gutes Herz und liebte leidenschaftlich. Aber auch Robin hatte bereits zu viel von Edwin gesehen. Edwin konnte diese letzte Schicht nicht abreißen. Sie war alles, was noch von ihm übrig war. Es würde nichts bleiben, außer Blut. Noch einmal, sagte er. Ja. Das war das Mindeste, was er Robin schuldig war. Und alles, was er sich leisten konnte. Robin lachte zittrig. Nun, dann hast du eine seltsame Art, das zu zeigen. Hast du eine Ahnung, wie schrecklich ich mich gefühlt habe, als ich dort am Frühstückstisch saß und du mir das Gefühl gegeben hast, ich wäre ein Studienobjekt? Wie all diese Bücher, nehme ich an? Er zuckte mit der Hand. Eine Möglichkeit, etwas zu kompensieren. Edwin konnte das nicht als Lüge bezeichnen, konnte nicht einmal sagen, dass es ungerecht war, denn das war es nicht. »Und weißt du, was am schlimmsten ist?« fuhr Robin unerbittlich fort. »Ich will dich fast so sehr, dass es mir egal ist. Ich habe mir selbst gesagt, dass ich mich von niemandem mehr benutzen lasse. Und dennoch bin ich hier. Verharre an deiner Seite wie ein Verfluchter. Er brach ab, starrte Edwin direkt an, als versuche er, die Runen von Edwins Gesicht in eine verständliche Sprache zu übersetzen.
»Robin«, sagte Edwin.
Robin sagte sehr ruhig, »Sag mir, dass ich bleiben soll, dass ich für dich bleiben soll, und ich tue es.« Edwin wollte es sagen, wollte es mehr als alles andere. Wäre nicht die Tatsache gewesen, dass Robin sie letztlich beide dafür hassen würde? Wie konnte man darauf eine Zukunft aufbauen? Was würde Edwin tun? Robins Hände mit einem Koboldzaum binden? Selbst mit oder ohne alle Magie der Welt konnte man jemanden nicht so verzaubern, dass er blieb. Nicht lange. Nicht wirklich. Nicht, wenn man gleichzeitig in Sicherheit bleiben wollte. Und an Robin war absolut nichts sicher. Edwin wollte sich ausziehen und darum betteln, dass Robin ihn berührte, ihn im Arm hielt und im Flüsterton mit ihm sprach. Ebenso gut hätte er Robin ein Messer reichen und den Kopf in den Nacken legen können. Das würde überhaupt keine Zukunft sein. Robin, der immer zweifelte, und Edwin, der immer Angst hatte. Ihre Leiber mochten zusammenpassen wie Schlüssel und Schloss. Sie konnten sich täglich in unmögliche Lust stürzen. Und dennoch würde es ein Haus sein, das auf Sand gebaut war. Deshalb sagte Edwin wieder nichts.
»Gut«, sagte Robin, »das dachte ich mir«,
nahm sein Gepäck und ging. Kapitel 21. Len Geiger hatte schon zweimal gefragt, ob er Edwin bei der Suche nach irgendetwas behilflich sein konnte, was einen neuen Rekord darstellte. Einmal zu fragen war üblicherweise ein höflicher Hinweis, dass er hoffte, bald den Laden schließen und nach Hause zu seiner Familie gehen zu können. Zweimal zu fragen, wenn es gerade kurz nach Mittag war, mochte bedeuten, dass er sich um Edwins körperliche oder geistige Gesundheit sorgte. Mit Edwins Gesundheit war alles in Ordnung. Die Kratzer heilten und er war heute Morgen bei Whistlethrops Laden vorbeigegangen und hatte eine Lotion gekauft, um den Prozess zu beschleunigen. Sein Verstand funktionierte ebenfalls so gut wie eh und je. Und das war alles. Körper und Geist. Kerngesund. Etwas anderes gab es an ihm nicht. Keinen anderen Teil, der ihm so verletzt vorkommen konnte, dass er sich nicht leicht wieder reparieren ließ. Und daher diktierte die Vernunft, dass er sich nicht so fühlen konnte. Edwin seufzte und schloss das Buch, das er durchgeblättert hatte, ohne die Worte zu sehen. Er legte es auf den Stapel, den er angesammelt hatte. Alles, was er über das Verzaubern lebender Pflanzen hatte finden können, sowie einige vollkommen nicht magische Titel über Gartenbau, der Teil von Geigers Laden, der sich nicht hinter dem Spiegel befand, machte immerhin den Großteil der Verkäufe des Mannes aus, und noch einige andere, die in der Bibliografie der Kinoshita-Übersetzung enthalten waren. Es war ein ziemlich hoher Stapel. Edwin vereinbarte, dass die Bücher nach Sutton Cottage geliefert werden würden. Zwar juckte es ihn in den Fingern, sofort mit der Lektüre zu beginnen, doch er hatte bereits eine Nachricht geschickt, in der er versprach, nächste Woche nach Sutton zurückzukehren und sich mit den ranghöchsten Dienstboten und Gärtnern zusammenzusetzen. Es sah so aus, als würde er in Zukunft wesentlich mehr Zeit auf dem Land verbringen. Heute war Donnerstag. Edwin war gestern nach London zurückgekehrt, war kurz nach Robin und Mord aufgebrochen. Er hatte keinen Grund gesehen zu bleiben. Mit Bells Freunden allein zu sein, war mit einem Mal so unerträglich gewesen wie immer. Es gab niemanden, der ihn beim Abendessen vor ihnen abschirmte und niemanden, der ihn aufsuchte, mit ihm plauderte und ihm ein Lächeln entlockte, wenn er beschloss, die ganze Zeit in der Bibliothek zu verbringen. Es brauchte nicht lange, um sich so sehr an etwas zu gewöhnen, dass man die genaue Form seines Fehlens beschreiben konnte. Von der Buchhandlung ging Edwin nach Whitehall, wobei seine Aufmerksamkeit den kleinen Sinneseindrücken der Stadt galt, die er vermisst hatte. Die Gegenwart echten Lärms, sowohl von Menschen als auch von Maschinen. Dass alles ständig in Bewegung war. Glas, Metall und Stein. Und Flecke von Grün, das in Gärten und Parks gehalten wurde und die sich wandelnden Farben der Bäume in ihren rahmenden Reihen. Die Luft besaß jene dichte, feuchte Kälte, die ankündigte, dass heute Abend Nebel vom Fluss die Straßen heraufkriechen würde. Das Zimmer der Schreibdame im Büro für spezielle Inlandsangelegenheiten und Beschwerden war leer. Ein raschelndes Geräusch, untermalt von Gesang in einer Edwin unbekannten Sprache, drang hinter der nächsten Tür hervor, die einen kleinen Spalt breit offen stand. Der Gesang brach ab und Miss Morrissey sah hoch, als Edwin die Tür aufstieß. Beinahe wäre sie ebenfalls aufgestanden, doch sie erhob sich nur wenige Zentimeter, ehe sie ihren Besucher erkannte und sich wieder sinken ließ.
»Mr. Corsey!«
Sie hatte einen zweiten Stuhl hinter Robins Schreibtisch gezogen und den größeren Stuhl zur Seite geschoben. Die Papierstapel sahen wesentlich geordneter aus als zuvor. Sie hielt einen Stift in der Hand.
»Guten Tag, Miss Morrissey.«
»Sir Robert ist nicht da.«
»Ich weiß.«
Erst als er das sagte, wurde ihm klar, dass er auf etwas anderes gehofft hatte. Er war seiner üblichen Routine gefolgt, hatte sich gesagt, dass er schließlich noch immer der Verbindungsbeamte für die Vereinigung war. Er war heute Morgen in den Barrel gehuscht, um das dünne Notizenbündel abzuholen, das sich in seinem persönlichen Fach angesammelt hatte. Und hier war er, tat seine Arbeit, hüllte sich in deren Normalität wie in einen Mantel und verbarg darunter seine irrationale Hoffnung. Miss Morrissey öffnete eine Schublade und holte ein weiteres Blatt Papier hervor, das sie ihm herüberschob. Edwin nahm den Platz ihr gegenüber ein, wo er keine zwei Wochen zuvor gesessen hatte, als er voller Verärgerung über Reggies Nachfolger gewesen war. Es fühlte sich an, als hätte jede Zelle seines Körpers sich in der Zwischenzeit heimlich, still und leise erneuert und bilde nun eine Form, die dem alten Edwin aufs Haar glich und nichtsdestotrotz auf einer anderen Frequenz schwang. Das Schreiben war Robins Kündigungsbrief. Kurz, höflich und uninformativ. Leider muss ich Ihnen mitteilen, für die Anforderungen der Stelle ungeeignet, der Ehre gewahr, überhaupt ernannt worden zu sein.
Gewahr?
Formte Edwin mit den Lippen, schon halb dabei, irgendeine Neckerei dahingehend zu formulieren, dass ausgerechnet Robin ein solches Wort verwendete, doch er hatte niemanden, zu dem er das sagen konnte. Robin hatte den Brief an das Büro selbst gerichtet, da er, wie Edwin annahm, nicht wollte, dass der Brief bei diesem Healsmith landete, der ihn versehentlich auf den Posten geschoben hatte. Er hat eine Anmerkung beigefügt, in der er erklärte, dass sie den Fluch entfernt hätten und mich bat, dafür zu sorgen, dass die richtige Person den Brief las, sagte Miss Morrissey. Eine Kunstpause. Edwin blickte auf. Sie fügte hinzu, Sie wussten, dass er kündigen wollte? Die Frage war wie die eines Tutoren, der wusste, dass er Lücken in Edwins Argumentation entdeckt hatte und bereit war, die Finger hineinzulegen.
Ja, sagte Edwin.
Der Schmerz jenes letzten Abschieds in der Bibliothek traf auf den unmöglichen Bluterguss, der er war, und er ertrug ihn.
Zumindest wusste er noch, dass es mich gibt.
Ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt einen Brief erhalten würde oder bloß ein weiteres neues Gesicht im Büro. Oder ob Sie eines Morgens hereinkommen würden, um mir zu sagen, dass ich nicht reagieren sollte, falls er mir jemals auf der Straße begegnete. Darunter waren diverse weitere bohrende Fragen vergraben. Edwin ignorierte sie und deutete anklagend auf Miss Morrissey. »Sie haben seine Schwester zu meiner Familie geschickt«, sagte er. Miss Morrisseys Mundwinkel hob sich. »Ich war versucht, selbst mitzukommen, nur um das Spektakel zu erleben. Aber irgendjemand musste hier bleiben und die tatsächliche Arbeit erledigt bekommen. Die Briefe stapeln sich hier nämlich, sogar die Verrückten. Und Sie schulden mir noch Ihren Bericht, Mr. Corsey. Man kann nicht ganz allein Verbindungsbeamter sein.« Edwin sah wieder auf Robins Schreiben. Schlagartig wurde ihm klar, was es zu bedeuten hatte, dass der Brief noch immer hier war. »Sie haben das nicht bei Minister Lorne eingereicht?« »Der Minister ist noch immer beurlaubt.« Eine weitere Pause. Diese wurde von dem raschen, nervösen Klopfen von Miss Morrisseys silbernem Ring auf die Lederintarsie des Schreibtischs durchsetzt. »Ich schulde Ihnen meinen Bericht? Ich nehme an, wir nennen das den Sitz glaubhafter Abstreitbarkeit«, sagte Edwin und deutete mit dem Kinn auf den leeren Stuhl neben ihrem. Miss Morrisseys Wangen verdunkelten sich ein wenig. »Glauben Sie, Premierminister Asquith wird merken, dass ich kein Baronet bin und nicht in Oxford studiert habe, wenn ich nächsten Mittwoch bei ihm auftauche und ihm Bericht erstatte?« »Cambridge«, sagte Edwin. »Ich habe keine Ahnung. Ich bin dem Mann noch nicht begegnet.« »Vielleicht kann ich so tun, als sei ich Sir Robert unter einem Zauber«, sagte Miss Morrissey. »Es ist ja nicht so, als sei er in der Lage, das Gegenteil zu beweisen. Und ich kann diese Arbeit tun, Mr. Corsey. Ich kann sie sehr gut tun.« »Daran habe ich keinen Zweifel«, sagte Edwin. »Und das stimmte. Sie tat sie schon seit Monaten.« Er griff in seine lederne Aktentasche und zog den Stapel mit Benachrichtigungen aus dem Barrel heraus. »Hier, sortieren Sie los und zeigen Sie mir, was Sie haben.« Miss Morrissey lächelte und reichte ihm einige handbeschriebene Bögen, ordentlich mit Überschriften versehen. Edwin machte es sich bequem und las die übliche Ansammlung von Neuigkeiten, Hysterie und sich möglicherweise zusammenbrauenden Problemen. Das Büro durchforstete die Zeitungen, doch es hatte auch Quellen bei einigen Nachrichtenredaktionen und Boulevardblättern, und es gab keinen Bericht über die erregbare Tochter eines Baronets, die an irgendjemanden herangetreten war, um die Geschichte von ihrem kurzen Aufenthalt in einem Herrenhaus voller Magie zu verkaufen. Nicht, dass Edwin das erwartet hatte. Wenn Robin erklärte, dass Maud vertrauenswürdig war, dann würde Edwin ihr vertrauen. Miss Morrissey schwenkte ihren Stift vor Edwins Augen. Er hatte seitwärts auf dem Stuhl gesessen und nachdenklich auf einen der Aktenschränke gestarrt. »Hm? Haben Sie vor, mir zu verraten, worum es bei all dem ging?« fragte sie. »Der Fluch. Die Männer, die Sir Robert angriffen?« Edwin wälzte das Wort »Vertrauen« noch ein paar Mal in seinem Kopf hin und her. Die Hälfte von ihm wollte alles unter Verschluss und geheim halten, doch er hatte unerwartet Gefallen daran gefunden, einen Verbündeten zu haben. Sein ganzes Leben lang war er sich in der Gesellschaft anderer Magier wertlos vorgekommen und dennoch nicht in der Lage gewesen, sich vollständig von Magie zu isolieren, wie Hawthorne das getan hatte. Letztlich hatte das dazu geführt, dass er durch eine Art Graben zwischen Straße und Feld lief und dabei jede Seite der Welt streifte, schrecklich allein auf eine bessere Zukunft wartend, während er keinerlei Schritte unternahm, um diese zu finden. Er hatte geglaubt, er sei damit zufrieden. Zum ersten Mal fragte er sich, was Adelaide Morrissey wohl fühlte, welcher Natur wohl der Graben war, den sie entlang lief, da sie von Magie umgeben aufgewachsen war und das Alter des Erwachens durchlaufen hatte, ohne auch nur den kleinsten Tropfen davon zu manifestieren. In Reggie hatte dieser Mangel sich in lebhafter Neugier und einem eigenartigen Hunger gezeigt. In dieser Frau, nun, Edwin hatte keine Ahnung. Er berührte die Tasche, in der seine Schnur lag. »Geh ein Risiko ein. Versuch es einfach.«
»Holen Sie uns eine Kanne Tee«, schlug er vor. »Es ist eine lange Geschichte.«
Selbst ohne die Teile, die Edwin für sich behielt, in seiner Hand verborgen wie das Kribbeln darauf gedrückter Lippen, dauerte es die ganze Kanne Tee und einen Teller Johannisbeerkekse, bis er fertig war. Miss Morrissey machte immer größere Augen. Gegen Ende durchstreifte sie unruhig mit ihrem letzten Keks das Zimmer, hielt ihn zwischen den Zähnen, wobei sie Krümel fallen ließ, während sie die Bücherregale durchstöberte. Edwin hielt das für einen ziellosen Ausdruck ihrer Besorgnis, bis er schloss mit einer stark bearbeiteten Version von Robins und Mords Abreise, die die positive Nachricht betonte, dass der Fluch fort war. Und Miss Morrissey sofort sagte,
»Diese Leute waren hier. Sie haben das Büro durchsucht.«
Edwin erinnerte sich. »An dem Tag, nachdem sie Robin mit dem Fluch belegt hatten, ja. Aus irgendeinem Grund glauben sie, Reggie hätte den Vertrag, einen Teil des Vertrags, hier versteckt. Deshalb dachten sie auch, Sir Robert wäre in der Lage, ihn zu finden.« Edwin nickte und stand ebenfalls auf. Das Rätsel hatte ihn wieder in den Klauen. Und es war nicht nur Neugier, die ihn dazu brachte, trotz der Risiken weiter darin herumstochern zu wollen. Der Funke des Zorns war nie gelöscht worden. Auf eine Gefahr zuzugehen entsprach zwar ganz und gar nicht seinem Naturell, doch vielleicht konnte er so tun, als hätte Robin einen Teil von dessen Mut an ihn weitergegeben, wie einen Talisman.
»Tasse, Messer, Münze«, sagte Edwin. »Wenn wir der alten Geschichte Glauben schenken, offen gestanden bin ich mir nicht sicher, dass wir das tun sollten. Das Versteck in der Statue war klein. Man konnte dort fast nichts aufbewahren, was größer als eine Faust war.«
Miss Morrissey hielt darin inne, einen Karton mit Zeitungen zu öffnen.
»Wäre es gefährlich, es zu berühren? Was auch immer es ist?«
»Vielleicht für Nicht-Magier? Nein, Reggie hat es mit sich getragen. Gehen wir also von Nein aus.«
Ein Gedanke.
»Ist es möglich, dass er es bei sich trug, als man ihn... als er starb?«
Sie erbleichte und drehte unbehaglich ihren Ring.
»Ich weiß nicht. Sie könnten die Coopers fragen.«
»Nein, das funktioniert auch nicht. Wenn die Leute, die den Vertrag suchen, ihn töteten, weil er unter einem Schweigezwang stand, hätten sie ihn danach sicherlich durchsucht.«
Edwin schauderte, als er sich daran erinnerte, mit welch achtloser Kraft der Mann mit der Nebelmaske ihn ins Labyrinth geworfen hatte. Beklommen dachte er an Robin, der gegenüber Magie noch genauso verletzlich war wie zuvor. Weil sie nichts anderes tun konnten, nahmen sie erneut das Büro auseinander. Sie fanden keinerlei Messer, allerdings förderten sie einen staubigen Penny zutage, der zwischen der Wandvertäfelung und den Bodendielen steckte. Miss Morrissey wog ihn zweifelnd auf der Handfläche, ehe sie ihn an Edwin weiterreichte, der ihn sicherheitshalber in seine Westentasche gleiten ließ. Er erinnerte sich daran, wie Mrs. Sutton gesagt hatte, er ging damit in der Tasche fort.
»Wenn er das ist, ist er sehr gut getarnt«, sagte Miss Morrissey.
Es gab auch reichlich Tassen, selbst wenn sie aus Porzellan und mit Primeln bemalt waren, und Miss Morrissey schwor, dass alle 5 schon unordentlich im Schrank gestapelt gestanden hätten, als sie vor 2 Jahren hier zu arbeiten begonnen hatte. Edwin inspizierte die Tassen dennoch. Dann gab er sie Miss Morrissey zurück und sah zu, wie diese sie wieder aufstapelte. Der glänzende Silberring an ihrem Zeigefinger war nicht vollkommen ebenmäßig, bemerkte er, als sie ihm die letzte Tasse abnahm. Er wies eine dreieckige Kerbe auf, tief und ordentlich genug, dass diese ein Gestaltungselement sein konnte und keine Beschädigung. Edwin hatte diesen Ring schon einmal gesehen. Er nahm ihre Hand, um ihn zu betrachten, und bemerkte erst, wie unhöflich das war, als sie die Luft einzog. Sofort ließ er sie fallen.
»Entschuldigung«, sagte er.
»Ihr Ring. Woher haben Sie ihn?«
»Meinen Ring.«
Sie zog ihn ab. »Er ist kein Andenken an einen Liebsten oder dergleichen. Er war ein Geburtstagsgeschenk letzten Monat von...« Sie betastete den Ring, streckte ihn Edwin entgegen.
»Reggie.
Nur ein paar Wochen zu spät, aber Sie wissen ja, wie schlecht er sich an Termine erinnern konnte. Die Hälfte der Zeit war es ein Wunder, wenn er mittwochs den Bericht fertig hatte.«
Ein aufgeregtes Zittern trat in ihre Stimme, als Edwin ihr den Ring abnahm.
»Glauben Sie, er ist wichtig? Er ist keines jener drei Dinge.«
In der Tat konnte Reggie sich schlecht an Termine erinnern und hatte mit Zeitmessung im Allgemeinen seine Schwierigkeiten. Als er mit dem Finger über die Kerbe des Rings rieb, fiel Edwin plötzlich ein, wo er dessen Zwilling gesehen hatte. Er hatte an einer Innenwand der Eichenherzuhr der Gatlings gehangen, die vor einem Monat angefangen hatte, falsch zu gehen, so als ob das Eichenherz zur Neige ging. Oder als hätte etwas dessen magischen Mechanismus aus dem Gleichgewicht gebracht.
Edwins Puls klopfte an die Einkerbung seiner Kehle. Tasse, Münze, Messer. Letztlich war das nur eine Geschichte für Kinder und dies ein Zufall, der zu groß war, um ihn zu ignorieren. Reggie Gatling, der auf ein Geheimnis gestoßen war, für das Leute zu töten bereit waren und der diesen Leuten immer einen Schritt voraus gewesen war, bis zu dem Moment, in dem sie ihn einholten, hatte zwei Silberringe versteckt. Einen im Haus seiner Familie, den anderen vor aller Augen, genau hier im Büro. Genau da, wo die Leute, die den Vertrag suchten, ihn zu finden erwarteten. Nicht viel kam an einem Schweigezwang vorbei. Ein wirrer Hinweis auf den Ort mochte alles sein, was sich jemand im Verhör verschaffen konnte, bevor... Edwin überlief es kalt, und er legte den Ring auf den Schreibtisch. Dann ging er dazu über, ihn mit jedem Verfolgungszauber zu beschießen, der ihm einfiel, bis seine Magie restlos erschöpft war. Nichts. In magischer Hinsicht schien der Ring inaktiv zu sein. Ein machtvoller Gegenstand hat ein Eigengewicht. Edwin dachte an Mrs. Suttons Farnfossil und hätte vor Frustration über seine eigene Unwissenheit knurren können. Alles, was er wollte, war, Sachen zu wissen, wenn und wie er sie zu wissen brauchte. Im Augenblick scheiterte er daran. Nichtsdestotrotz erklärte er Miss Morrissey seinen Verdacht. Sie sah aus, als sei sie im Begriff, Hut und Mantel anzuziehen, um mit ihm die Festung der Gatlings zu stürmen. Edwin konnte sie nur zum Bleiben überreden, indem er sie überzeugte, dass es wesentlich besser sei, wenn er den zweiten Ring heimlich zurückzuholen versuchte, da er die Ausrede hatte, die Uhr schon einmal in der Hand gehabt zu haben. Außerdem würde Reginald Gatlings wortgewandte indische Schreibdame aus dem Innenministerium eine einprägsame Besucherin sein. Edwin steckte bereits bis zum Hals in dieser Sache. Bislang hatte niemand es für wert befunden, Miss Morrissey unter die Lupe zu nehmen. Es bestand keine Notwendigkeit, sie jetzt ins Rampenlicht zu zerren. Miss Morrisseys zorniger Blick machte deutlich, was sie von Edwins Versuch hielt, sie vor Gefahren zu schützen. Doch er wiederholte die Worte »Fluch« und »Mord«, bis sie einwilligte, ihn allein gehen zu lassen, wenngleich er ihr hoch und heilig versprechen musste, dass er zurück ins Büro kommen und ihr den zweiten Ring zeigen würde, sobald er ihn in der Hand hatte. Inzwischen war es später Nachmittag. Die Schatten waren lang und die Welt klammer denn je. Edwin mummelte sich in seinen Schal, während er auf der Türschwelle der Gatlings stand. Er fragte, ob Miss Anne zu Hause sei, und erntete ein missbilligendes »Die Familie ist in Trauer, Sir«. Daran hatte Edwin gar nicht gedacht. Wenn er Anne und Dora Gatling auch nur ein wenig kannte, würden sie sich über die Einschränkungen ärgern. Die Trauertraditionen hatten zu Edwins Lebzeiten an Bedeutung verloren, doch es gab immer noch zahlreiche Leute, die tuscheln würden, wenn die Familie eines jüngst Verstorbenen weiterhin in leuchtenden Farben morgendliche Besuche abstattete. Zahlreiche Leute, die ebenso entsetzt gewesen wären zu erfahren, dass Maud Blythe sich zu einer Hausgesellschaft davon gemacht hatte, während sie noch ihren Crepe trug, selbst wenn sie über die Blythe-Kinder und deren Bedürfnis gegen die Ehrpuseligkeit ihrer Eltern zu rebellieren Bescheid wussten. »Natürlich«, sagte Edwin. »Würden Sie Miss Anne wissen lassen, dass Mr. Edwin Corsey hier ist, um sein Beileid auszusprechen?« Wie um alles in der Welt hatte er es geschafft, bis jetzt ohne Visitenkarten zu leben? »Indem ich mir nicht die Mühe gemacht habe, irgendwelche gesellschaftlichen Kontakte zu pflegen«, rief er sich ins Gedächtnis. Der Butler überbrachte die Nachricht, und Edwin stand in der Eingangshalle und fragte sich, ob irgendeine der Uhren in diesem Haus, sei es mit Eichenherz oder ohne, im Augenblick von Reggies Tod stehen geblieben war. Vermutlich nicht. Das hier war ein modernes Stadthaus, dem es an Geschichte fehlte, und Reggie hatte woanders sein Ende gefunden. Zumindest ging man davon aus. »Es tut mir leid, von eurem Verlust zu hören«, sagte er, als er mit Anne Gatling Platz nahm. Anne nickte. Sie wirkte müde und steif. Sie sah aus wie eine Puppe, die man verzaubert hatte, um genau diese Dinge als Reaktion auf genau diese Worte zu tun, sich hinsetzen, nicken und Danke sagen. »Habt ihr irgendetwas über die Umstände seines Todes gehört?« Anne betrachtete ihre Hände. Edwin wünschte, er hätte auch nur halb so viel Mitgefühl und Ungezwungenheit wie Robin besessen. Sicherlich hätte er es dann geschafft, die Frage weniger aufdringlich klingen zu lassen. »Aus dem Fluss gefischt«, sagte sie. »Die Coopers haben Mama gestern erneut besucht, aber sie wissen nur, dass er wahrscheinlich durch Magie getötet wurde.« »Ach, es tut mir leid«, sagte Edwin wieder. Sie schüttelte sich ein wenig. »Es kam verflixt ungelegen. Wir mussten natürlich die Hochzeit verschieben. Saul war ein Pfundskerl, eine solche Hilfe für Mama. Ich wollte nach Saul fragen und nach dieser Uhr von euch. Hat er sie wieder zum Laufen bekommen?« »Oh ja, das hat er«, sagte Anne. »Er folgte der Anleitung, die du hinterlassen hattest, Magie in den Mechanismus zu füllen. Und einige Tage lang funktionierte sie so gut wie immer.« Sie verzog ein wenig das Gesicht. »Und dann wurde sie wieder seltsam. Saul meinte, in diesem Fall könnte es nicht die Energie gewesen sein.« Edwin verschränkte die Finger, da sie zu zucken drohten. Er war so nah dran. Er wusste nicht, ob der zweite Ring auf irgendeine Weise das Herz der Uhr erschöpfte oder einfach alles aus dem Gleichgewicht brachte. Aber mit Glück würde er es studieren und herausfinden können. »Steht sie jetzt also in Decken gewickelt im Wäscheschrank?« »Nein, wir haben sie zum Taumhorologen geschickt. Wir werden sie wochenlang nicht sehen und es wird ein hübsches Sümmchen kosten. Aber das ist der letzte Schritt, ehe Dora die Geduld verliert und sie entkernt, um sie als Schmuckkästchen zu verwenden.« Edwin überlegte schnell. »Ich hatte noch einen Einfall, was an ihr kaputt sein könnte«, sagte er, was vollkommen stimmte. »Ich kann gern versuchen, sie zu reparieren. Falls nicht, würde ich sie natürlich in den Händen des Spezialisten lassen.« Anne zuckte die Schultern. »Wenn du möchtest. Habt ihr einen Abholschein von dem Laden?« Der Abholschein, nachdem er gefunden war, war um einen flachen weißen Stein gewickelt, den man so verzaubert hatte, dass er dieselbe Funktion besaß wie die Wertmarke an einer Theatergarderobe. Zumindest der Abholschein bestand aus normalem Papier, bedruckt mit der Adresse des Ladens und darunter mit dem Namen der Gatlings beschriftet. Edwin steckte ihn ein. Der Laden des Taumhorologen befand sich in der Nähe der Southwark Cathedral. So angespannt Edwin auch war, weil die Entdeckung dicht bevorstand, hatte er keine Lust, sich so weit nach Osten zu begeben, nur um festzustellen, dass der Laden bereits geschlossen war. Daher ging er stattdessen in sein Hotel und verbrachte eine unbehagliche Nacht damit, immer wieder wach zu werden, unruhig und schmerzerfüllt und in Gedanken bei Robin. Robin, der es verdient hatte, davon zu erfahren, falls Edwin einen Teil des letzten Vertrags fand. Es war auch Robins Rätsel. Nein. Edwin dachte sich Ausreden aus. Robin wollte mit Edwin und Edwins Welt nichts mehr zu tun haben, und das konnte man ihm nicht vorwerfen. Der nächste Morgen kündigte ein graues Dauertröpfeln an, mit schwachem Nebel, der durch Mayfair waberte. In den Straßen, die sich von London Bridge hinunter nach Süden schlängelten, war er sogar noch dichter und kälter, und Edwin versenkte die Hände tief in den Manteltaschen, sowohl für die Wärme als auch um den Ring dort zu berühren, ihn in den Fingerspitzen zu drehen. Sein Ziel war leicht zu entdecken, selbst in der schmalen Straße, in der das trübe Licht von Straßenlaternen, die noch nicht gelöscht worden waren, den Nebel durchstach. Das Ladenfenster war voller Uhren, und Edwin hörte ein vielstimmiges Ticken, wie das Zirpen von 1000 Insekten, schon ehe er die Eingangstür aufstieß und das Geräusch vom Klingeln der Ladenglocke verschluckt wurde. Die Frau hinter der Theke spähte gerade hinunter in das Innenleben einer Taschenuhr, das auf schwarzem Samt ausgebreitet lag. Sie setzte ihr vergrößerndes Okular ab und schob ihre Arbeit beiseite, während Edwin sich aus seiner Oberbekleidung schälte. »Wie kann ich Ihnen helfen, Sir?« Edwin schwenkte den Beleg und den Stein, und die Frau nahm beides entgegen. Etwas verlegen ob der Tatsache, dass er dem Laden Kundschaft raubte, erklärte er, dass er nicht da sei, um eine fertige Bestellung abzuholen, sondern um etwas zurückzuholen, das er selbst zu reparieren angeboten hatte. »Sind Sie Taumhorologe?« fragte die Frau ohne eine Spur von Unmut. Ihre Finger hatten ruhig auf den Zahnrädern gelegen. Der Name auf dem Abholschein lautete J. Carroll. »Sind Sie das?« »Nein, ich bin Hattie Carroll. Mein Vater lehrt mich das Handwerk. Warten Sie, ich hole die Uhr. Wir sind einige Wochen im Rückstand. Er hat sie sicherlich noch nicht angerührt. Eine Standuhr, sagten Sie?« Er nickte. »Ja, sie macht zu seltsamen Zeiten seltsame Geräusche.« Miss Carroll schenkte ihm einen wissenden Blick und ging mit dem Stein eine metallene Wendeltreppe in der Ecke hinauf, ließ Edwin allein in dem kleinen Geschäft voller Dinge, die zu seltsamen Zeiten seltsame Geräusche machten. Sie kehrte mit der Uhr zurück, die in ein Tuch gewickelt war, und stellte sie auf die Theke. Ihre Augenbrauen hoben sich, als Edwin die Uhr augenblicklich auspackte und die Rückwand entfernte, so wie er das im Haus der Gatlings getan hatte. Miss Carroll knüpfte einen kleinen Lichtzauber und beleuchtete damit das Uhreninnere, damit sie beide besser sehen konnten. Da war er. Er hing an der inneren Wand der Uhr, zusammen mit den anderen scheinbar beliebigen Gegenständen. Edwin entfernte zunächst das Eichenherz aus seiner Halterung, damit er besseren Zugriff hatte. Die Holzkugel war vollkommen rund und auf unheimliche Weise glatt. Sie drohte direkt von der Theke zu rollen, daher steckte er sie sicherheitshalber ein. Dann, mit unendlicher Sorgfalt, hob er den Silberring von seinem kleinen Haken. Er zog den ersten Ring aus der Tasche und legte beide nebeneinander auf den Stoffläufer, der die Theke bedeckte. Identisch. Silberne Ringe. Schmale, flache Dinger, beide mit dieser dreieckigen Einkerbung. Sie sahen modern und gewöhnlich und uninteressant aus und kein bisschen wie mächtige Objekte, die es verdient hatten, im Herzen eines Labyrinths vor Mördern versteckt zu werden. Ein Glockenklingeln hinter ihm meldete einen weiteren Kunden, der den Laden betrat. Edwin sah sich nicht um, bis er das Gefühl hatte, dass jemand direkt neben ihm stand. »Ja, Sir?« fragte Miss Carroll. Edwin blickte hoch. Dann richtete er sich vollständig auf, als er den Mann neben sich erkannte, der leutselig und mit derselben leichten Überraschung lächelte, die Edwin empfand.
»Hallo, Byatt«, sagte Edwin. Die Formlosigkeit von Vornamen gehörte allein nach Penhallig.
Billy lächelte weiterhin sein ungezwungenes Lächeln.
»Hallo, Corsi. Bitte entschuldige mich einen Augenblick, ja?«
Und es dauerte nicht länger als einen Augenblick. Er streckte die Hand aus und hob Edwins Arm am Ärmel, ließ etwas über dessen Hand gleiten und zog es fest. Jeder Körperteil Edwins, bis auf seine Augen, unterließ es, den Befehlen seiner Nerven zu folgen. Er sah hinunter auf seine eigene Hand, reglos auf der polierten Ladentheke und auf das Leuchten des Koboldzaums, der eng um seinen Ärmel saß. Er fühlte sich wie in ein Gewässer getaucht, durchfroren und fast schwindelig von der Plötzlichkeit seines Erschreckens. Er hatte Robins Mut wahrlich nicht genügend Anerkennung gezollt. Das hier war wesentlich furchteinflößender als Flora Suttons Heckenlabyrinth, denn dort hatte er sich wenigstens bewegen und sich zur Wehr setzen können. Das Lächeln in Billy Byatts Gesicht war dezent entschuldigend geworden, als Edwin wieder zu ihm hinaufsah.
»Ich habe Ihnen gesagt, dass du die ganze Arbeit für uns machen würdest, wenn wir dich an der langen Leine ließen«, sagte er. »Bei einem guten Rätsel gebt ihr Büchertypen niemals auf, was?«